Vor der Bundestagswahl am 23. Februar sprechen wir mit den Spitzenkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien über das, was sie wollen, das, was sie versprechen. Und wir wollen auch ein bisschen das, was den Menschen jeweils ausmacht, erfahren, der da ganz oben auf der jeweiligen Liste steht. Heute ist der Linken-Chef da, freue mich sehr und sage herzlich willkommen, Jan van Aken.
Moin, moin.
Ich wusste, dass Sie das sagen würden, moin, moin, als Hamburger. Wie geht's Ihnen in diesem Sprintwahlkampf? Ist das eigentlich besser, dass das so kurz jetzt ist, sehr geballt, oder hätten Sie lieber ein bisschen mehr Zeit gehabt?
Also ja, ich hätte gern mehr Zeit gehabt. Im Moment bin ich wirklich guter Laune, es läuft super für uns als Linke, aber es ist auch der stressigste Job, den ich je hatte, ganz ehrlich.
Sie sind jetzt auf 5%, zumindest gestern, von 3 auf 5. Wie erklären Sie sich das?
Nee, wir sind einfach gut.
Ach so.
Naja, da steht gerade eine Dynamik. Wir haben jetzt, ich glaube, 25.000 Neuantritte gehabt, seit Sarah Wagenknecht ausgetreten ist. Da sind so viele junge Leute, die sprühen vor Energie. Und egal, wo wir hinkommen, sind die Seele nicht nur voll. Wir müssen Leute abweisen, es ist alles überfüllt. Das Interesse ist da, weil die Menschen drückt es einfach auf der Seele, dass es immer ungerechter wird im Land.
Bisschen was über Sie persönlich. Sie sind 63 Jahre alt jetzt in der
das
Nähe.
Das hätten Sie nicht sagen müssen, aber völlig in Ordnung.
Sie sehen, also Sie sind 43 Jahre alt, in der Nähe von Hamburg groß geworden. Nach dem Abitur sind Sie doch schon politisch aktiv gewesen. Sie haben gegen Gorleben demonstriert, gegen das Endlager da. Sind studierter Biologe, haben für Greenpeace schon gearbeitet, hatten auch schon eine NGO und haben da als Biologe gegen Verstöße, gegen Biowaffenächtung agiert. Das ist für die Vereinten Nationen, haben Sie, glaube ich, auch mal gearbeitet. Ja. Das ist eigentlich eine Vita, wo man sagen würde, Mensch, da ist doch der nächste Grünen-Chef. Aber nein, Sie sind in die Partei Die Linke eingetreten. Warum nicht die Grünen?
Also, als ich politisch wurde, Anfang der 80er, haben die Grünen sich gegründet. Und von Anfang an hat mich eins gestört. Menschen wie meine Eltern existierten für die Grünen nicht. Mein Vater war Schlosser. Meine Mutter war Sekretärin, also im Akkord tippen und ich bin in so einem Hochhaus groß geworden, da würde man heute sagen sozialer Brennpunkt. Und dafür haben die Grünen nie ein Gefühl gehabt. Ich glaube, die können wirklich Armut nicht fühlen und das hat mich von Anfang an gestört, deswegen Die Linke.
Der Eintritt 2007 für eine politische Karriere relativ spät. Warum sind Sie nicht früher in eine Partei eingetreten?
Ja, weil ich nie politische Karriere machen wollte, sondern ich habe Politik gemacht und habe das mal hier, mal dort gemacht. Bei Greenpeace habe ich es gemacht, ich habe es an der Uni gemacht und dann kam der Moment, dass Die Linke sich gegründet hat und dann dachte ich zum ersten Mal, eine Partei, die ist ökologisch und sozial, jetzt könnte ich auch mal Partei angucken.
Ich habe, um noch ein bisschen über Sie persönlich zu erfahren, in einem Interview für den Spiegel, glaube ich, was gesehen, was mir ganz gut gefallen hat. Da habe ich gedacht, das kann man zur Hälfte klauen, die andere Hälfte füge ich dann dazu. Da sind Sie gefragt worden, welche Eigenschaft hat Ihnen in der Politik am meisten geschadet? Also welche persönliche Charaktereigenschaft war bisher für Sie am schädlichsten in der Politik?
Ui, was habe ich damals gesagt? Also ich bin eigentlich relativ dünnhäutig.
Das haben Sie gesagt,
ja. Und als Chef einer Partei darf man das eigentlich nicht sein, weil da muss man schon ordentlich einstecken können. Im Moment habe ich das Glück, es läuft wunderbar. In der Partei halten alle zusammen, da gibt es kein Hauen und Stechen. Im Gegenteil, also eine derart gute Stimmung miteinander habe ich so in den letzten 17 Jahren in der Linken nicht erlebt. Also insofern schadet es mir im Moment nicht. Ich hoffe, das bleibt dabei.
Was der Spiegel nicht gefragt hat, tue ich jetzt. Was hat Ihnen am meisten genutzt?
Ich glaube, dass ich keine Lust auf dieses Politikergetue habe, auch im Bundestag schon. Da sind ja so viele Abgeordnete, die spielen Abgeordnete, anstatt sie selbst zu bleiben. Das habe ich nie gemacht und ich glaube, das hat mir damals auch schon genutzt. Die Leute haben gesagt, der meint das ernst und dem glaube ich, was er sagt, weil der kommt ja nicht mit Floskeln.
Wenn Sie sagen, es ärgert Sie vieles, also vieles finden Sie auch falsch und Sie sind aber gleichzeitig recht dünnhäutig, flippen Sie dann mal aus? Also wie stellt man sich Jan van Aken vor, wenn ihm was wirklich richtig gegen den Strich geht? Rasten Sie dann aus? Werden Sie dann cholerisch?
Nee, cholerisch bin ich gar nicht. Ausrasten ganz selten mal. Also da muss schon wirklich viel zusammenkommen. Ich weiß nicht, also ob ich in meinem politischen Leben schon mal ausgerastet habe. Ich werde wütend. Ich werde wütend, aber dann nicht nach außen rausplatzen und Leute beleidigen und so. Und laut werden ist nicht mein Stil, aber ich kann wütend werden. Und dann kann ich auch richtig stur werden und sagen, so geht's jetzt gar nicht.
Wie fit sind Sie? Also machen Sie Sport? Wie halten Sie sich fit?
Nee, ich finde ja dieses, ich brauche eigentlich Muckibude und so, aber auch selbst Joggen, das ist mir alles zu langweilig und deswegen ist meine Methode, fit zu bleiben, ich mache alles mit dem Fahrrad. So,
ah ja,
und dann
okay.
jeden Morgen, jeden Nachmittag Kampffahrrad fahren irgendwie zur Arbeit, von der Arbeit, das ist das Einzige, was ich habe im Moment.
Ich brauche Muckibude, heißt jetzt was?
Eigentlich bräuchte ich das, also um fitter
ach so,
zu sein.
Ach so,
also mit 63
okay.
werden Sie nicht so alt. Das fängt dann wirklich überall an zu zwicken und so und ich müsste eigentlich mehr Gymnastik machen. Meine Tochter, die schimpft immer mit mir. Aber ich bemühe mich.
Ab 25 beginnt der Verfall. Ne? Letzten Endes kämpft man nur noch dagegen an. Wie optimistisch sind Sie, dass das bei den gerade angesprochenen 5% bleibt? Das würde ja bedeuten, Sie kämen locker in den Bundestag. Ich weiß, Sie haben noch eine Strategie B oder einen Plan B. Das funktioniert über Direktmandate, sprechen wir gleich drüber. Aber wie optimistisch sind Sie, dass das jetzt so bleibt oder sogar noch steigt?
Ich bin total sicher, dass es noch steigt. Wobei ich sage auch dazu, ich bin Naturwissenschaftler und bei den Biologen ist nie was hundertprozentig. Deswegen sage ich 99%. Auf jeden Fall sind wir drin.
Wenn es nicht klappt, was passiert dann?
Wenn bei uns in der Parteizentrale jemand das fragt, dann sage ich immer, jetzt stell dich mal kurz in die Ecke und schäm dich. Also Sie als Journalist dürfen das fragen.
Das ist aber lieb, danke.
die Idee kommt bei uns gar nicht vor. Wir sind echt so sicher drin.
Okay, aber Sie haben ja noch, ich habe es gerade angesprochen, Sie haben noch eine Möglichkeit, wie es denn klappen könnte, selbst wenn Sie jetzt an der 5%-Hürde scheitern. Sie nennen das Projekt Silberlocke. Wollen Sie es erklären? Soll ich es erklären?
Ja, Silberlocke, das hat Gregor Gysi erfunden. Also Gregor Gysi, Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch, die nennen sich die drei Silberlocken, weil sie sagen, wir kandidieren für Direktmandate und das wissen ja viele Menschen nicht, aber wenn drei Menschen direkt gewählt sind, sind wir alle drin und drei Direktmandate schaffen wir auf jeden Fall. Also wir sind doppelt abgesichert.
Aber wenn das denn so käme, das wäre ja schon ein Stück weit der Prominenz dieser drei geschuldet. Ist das dann nicht ein komisches Gefühl, wenn man dann sagen müsste, ja gut, jetzt kommen wir in den Bundestag rein, aber das liegt eigentlich nur daran, dass die drei so prominent sind, wobei Silberlocke bei Gysi finde ich auch spannend, frisurtechnisch, aber okay. Dass die Menschen aber doch dann vielleicht gar nicht die Partei wirklich wollen, sondern nur diese drei gewählt haben, weil sie so prominent sind. Hätten Sie damit keine moralischen Bauchschmerzen?
Hätte ich nicht, weil das gilt ja für den Fall, dass wir 4% haben. Das heißt, auch da haben uns 2 Millionen Menschen gewählt und wollen uns im Bundestag sehen. Okay. Bei 4%, also insofern habe ich diese Probleme nicht. Nee.
Das Thema Migrationspolitik ist in Ihrem Wahlkampf bisher zumindest nicht das Top-Thema gewesen. Das sind die Mieten hauptsächlich. Mieten, Lebenshaltungskosten, solche Themen. Müssen Sie jetzt, nach dem, was wir im Bundestag erlebt haben in den vergangenen Tagen, müssen Sie da ein bisschen nachjustieren oder wollen Sie da ein bisschen nachjustieren oder bleiben Sie dabei?
Naja, von uns aus stellen wir immer ins Zentrum die soziale Frage, die Mieten. Das drückt den Leuten wirklich am meisten irgendwie auf der Seele. Aber natürlich äußern wir uns zu Migration, wir äußern uns auch zu anderen Fragen. Ich weiche nie aus, ist natürlich auch eine große Frage im Moment. Gaza, was passiert da in Israel, Ukraine? Das sind alles Punkte, darüber rede ich auch gern. Aber wenn ich mir aussuchen darf, dann würden wir jetzt eine Stunde lang über den Mietendeckel reden, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Stunde weiß ich nicht, ob wir die vollkriegen, aber wir reden gleich auf jeden Fall über den Mietendeckel. Aber wie bewerten Sie das, was da jetzt passiert ist? Wie bewerten Sie das, was Friedrich Merz, was die Union gemacht hat?
Na, irgendwann dachte ich gestern, das ist jetzt wahrscheinlich das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass eine Partei schon vor der Wahl ihr Versprechen bricht. Er hat immer versprochen, die Brandmauer hält, keinen Schritt gemeinsam mit der AfD und schon vor der Wahl bricht er das. Das ist ein Tabubruch, da werden wir uns noch in 10 oder 20 Jahren dran erinnern. Das ist wirklich eine Wende in der Demokratie.
Sie machen vieles richtig, finde ich, wenn man Menschen mit mittleren und unteren Einkommen ansprechen möchte. Sie haben gerade den Mietpreisdeckel schon angesprochen. Sie fordern außerdem noch unter anderem, das sind ganz viele Punkte, aber auch ein Spekulationsverbot an den Börsen für Lebensmittel, damit die Preise im Supermarkt endlich nicht mehr durch die Decke gehen. Im Dezember wollten Sie persönlich, glaube ich, auch einen Glühweinpreisdeckel. Mhm. Ja. Also das sind ja Themen, die die Menschen tatsächlich sehr direkt betreffen, zumindest diejenigen, die nicht so ein dickes Portemonnaie haben. Eigentlich, wenn man sich umhört, sind sehr viele Menschen mit den Lebenshaltungskosten sehr unglücklich und unzufrieden und sagen, es reicht vorne und hinten nicht. Aber dann müssten sie eigentlich, 15% müssen es doch sein. Woran liegt das, dass es dann doch nur, in Anführungsstrichen, ich sage das jetzt mit aller Vorsicht, 5 im Moment sind?
Ich glaube, das ist eine Frage, wie wir durchdringen. Ich glaube auch, dass diese 15 total realistisch sind, nicht für jetzt, also nicht für die nächsten 3 Wochen. Aber wir waren ja schon mal da, auch als Linke. Also 2009 haben wir 12% bei den Bundestagswahlen geholt. Und ich glaube, am Ende ist es eine Frage, was liegt bei der Wahl für die Menschen oben? Ist es das Portemonnaie? Das war 2009 so. Gregor Gysi hat es damals so schön erzählt. Er sagte, da kam nach einer Veranstaltung einer zu ihm und sagte, bei Asyl habt ihr eine Meise, aber ich wähle euch trotzdem. Da lag sein Portemonnaie oben. Im Moment liegt eben für ihn die Migrationsfrage oben. Und ich glaube, das muss man wieder drehen.
Wir bleiben beim Portemonnaie. Sie selber haben mal gesagt, Sie möchten Millionäre abschaffen. Milliardäre. Okay, Verzeihung. Aber Sie haben gesagt, dass die Reichen das Geld den anderen weggenommen haben. Ja. Das war, glaube ich, auf Ihrem, weiß gar nicht mehr genau, Parteitag oder so war das, glaube ich. Gilt das für jeden, der Vermögen hat? Also mal angenommen, ich habe jetzt Aktienfonds, davon schießen ein paar durch die Decke. Habe ich das dann auch anderen weggenommen?
Nee, ich habe extra Milliardäre gesagt. Also, um das mal klar zu machen, ich habe nichts gegen Reichtum. irgendwie wollen wir doch alle auch ein bisschen reich sein, oder? So eine Million auf dem Konto, ein bisschen unsoziale Hängematte. Ich glaube, ja, da träumen wir alle so ein bisschen von.
Wenn ich das jetzt verneine, wäre das albern, ja.
So, das ist in Ordnung. Aber dann irgendwann gibt es so eine Grenze, wo man sagt, das ist unanständiger Reichtum. Also so viel Glück kannst du im Leben gar nicht haben, so klug kannst du nicht sein, so hart kannst du nicht arbeiten, dass du einen Stundenlohn von 1,1 Millionen Euro hast. Das habe ich mal ausgerechnet für Susanne Klatten, eine der reichsten Menschen in Deutschland. Mhm. So viel Geld kriegst du nur, wenn du anderen Leuten zu niedrige Löhne zahlst oder zu hohe Preise kassierst. Da hast du es anderen Leuten weggenommen.
Löhne ist ein guter Übergang zu einer Hörerfrage, die wir bekommen haben. Ich sage das einmal jetzt für alle. Wir haben unfassbar viele Hörerfragen bekommen. Können die natürlich nicht alle stellen. Dann hätten wir jeden Kandidaten 24 Stunden am Stück, glaube ich, hier sitzen. Wir haben versucht, die so ein bisschen zu kategorisieren und dann entsprechend stellvertretend für mehrere aus dem Bereich eine rauszupicken. Eine davon habe ich von I.T. nennt seinen Namen nicht, aber was er sagt, ist ganz spannend. Er hat eine Gehaltserhöhung von 138 Euro brutto pro Monat bekommen, schreibt er. Netto habe ich jetzt, und jetzt kommt es, 20 Euro mehr. Wann wird die Arbeit der mittleren Verdiener endlich belohnt? Jetzt stelle ich mir gerade vor, Jan van Aken wird Bundeskanzler. Was passiert mit diesen Menschen?
Das Ungerechte ist ja, dass sozusagen gerade in der Mitte der Einkommensskala irgendwie das Steuersystem am ungerechtesten ist. Und wir haben so ein Einkommenssteuersystem, das ist in sich sozusagen ein Nullsummenspiel. Also da muss man von außen gar kein Geld reinschießen. Aber wir sagen, alle, die unter 6.500 verdienen, da sinkt der Lohnsteuersatz. Dann hätte auch deutlich mehr übrig von dieser Erhöhung. Aber alles über 6.500 im Monat brutto, da wird denn die Steuer höher. Und ich glaube, das würde wahrscheinlich 85% der Menschen mit dem Lohneinkommen entlasten.
Und diejenigen, die es dann betrifft, die deutlich mehr Abgaben leisten müssten, haben Sie nicht Angst, dass die dann andere Wege finden oder gehen? Im Zweifel einfach auch Deutschland verlassen und sagen, nee, dann lebe ich jetzt nur noch in Monaco oder wo auch immer.
Also für die ganz Reichen ist das schwierig, Deutschland zu verlassen, weil sie müssten dann eine Wegzugssteuer zahlen. Die gibt es tatsächlich seit den 70er Jahren. Also wenn so ein Milliardär sagt, nee, Vermögenssteuer nicht mit mir, ich gehe in die Schweiz, dann muss er erstmal die Hälfte seines Vermögens abgeben. Kann er gerne tun, nehme ich gerne das Geld. Deswegen, das ist das eine. Es gibt so eine schöne Studie auch zu dieser Frage. Gehen die denn alle ins Ausland? Ja. Und die kommt zum Schluss, dass am Ende die allerwenigsten gehen. Das ist auch in mehreren Ländern gewesen. Die gehen nämlich deswegen nicht, weil was mache ich mit einer Milliarde? Da geht es ja nicht mehr um Luxus. Also da geht es nur noch um Macht mit dem Geld. Aber die Macht habe ich ja nur in meinem eigenen Land. Also ich sage mal, so ein Milliardär, der kann im Kanzleramt anrufen, der kriegt morgen Termin. Aber wenn er jetzt nach Österreich geht und da im Kanzleramt anruft, dann fragen sie, wer bitte, wer sind Sie? Also die Macht ist im eigenen Land. Und deswegen ist also von allen Erfahrungen, die wir haben, diese Wegzugsgefahr total gering.
Aber ob der bei Olaf Scholz direkt einen Termin kriegen würde, der wäre ich jetzt auch skeptisch, aber... Klar,
wenn Theo Albrecht da anruft.
Meinen Sie, der kriegt sofort einen Termin?
Ich würde einiges drauf wetten.
Wir müssen mal ausprobieren. Wir haben mehrere Leute, die Stimmen imitieren können. Gehen Sie mal als Theo Albrecht aus und rufen da mal an. Mal gucken, was passiert. Okay. Jetzt kommen wir zu Ihrem Lieblingsthema, wenn ich das so nennen darf. Der Mietpreisdeckel, den fordern Sie bundesweit. Jetzt sagen Sie, das hat doch in Berlin hervorragend funktioniert. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und herausgefunden, das Institut der deutschen Wirtschaft sagt, ja, die Mieten sind da zwar im Schnitt gesunken, aber... viel weniger Wohnungen wurden vermietet, weil offenbar viele Vermieter gesagt haben, lohnt sich für mich nicht. Also die haben rausgefunden, 30% Rückgang der Angebote, weil die Vermieter eben sagen, nee, dann verkaufe ich die Wohnung oder nehme sogar Leerstand in Kauf. Außerdem waren doch Teile dieses Mietpreisdeckels verfassungswidrig. Sie halten trotzdem daran fest. Das müssen Sie uns erklären.
Also erstmal verfassungswidrig, das fand ich total super. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, Berlin als Land darf das nicht machen, das darf nur der Bund machen. Dann sage ich, ja, super, dann machen wir es jetzt im Bund.
Das, was Sie wollen.
Finde ich ein gutes Argument.
Ja.
Und zu dieser Studie, also erstmal Institut der deutschen Wirtschaft, da hört man schon, von wem es kommt, das ist Interesse geleitet. Ich habe deswegen, als ich die Studie zum ersten Mal gehört habe, mal unsere damalige Senatorin angerufen, Katrin Lomscher, und habe sie gefragt, hier gibt es die Studie, was sagst du dazu? Sagt sie, Jan, das ist ganz einfach. Die billigen Mieten sind meistens gar nicht im Angebot, sondern die werden weitergereicht. So. Die teuren Mieten, die findet man in diesen Mietangeboten und so weiter. Und die teuren Mieten gab es plötzlich nicht mehr. Dass da plötzlich irgendwie ein Rückgang zu verzeichnen, ist es überhaupt kein Wunder. Genau das wollten wir ja. Also insofern ist das überhaupt kein Argument gegen den Mietendeckel. Also ich glaube, das wird super funktionieren.
Sie wollen dann Wohnungsleerstand sogar, wenn ich das richtig gelesen habe, im Wahlprogramm gesetzlich verbieten. Beziehungsweise wenn jemand einen Wohnungsleerstand als Vermieter akzeptiert, dann soll es da Strafzahlungen geben. Mhm. Aber ist das nicht am Ende auch eine Maßnahme, die Vermieter abschreckt? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe jetzt kein Riesenobjekt, sondern vermiete 4, 5 Parteienhaus. Mhm. Und jetzt sagen Sie mir, also da darf aber nichts leer stehen, sonst ist hier Strafzahlung. Glauben Sie nicht, dass das Vermieter abschreckt und wir dann am Ende doch noch weniger Wohnraum haben?
Aber was, wenn ihn das abschreckt, was will er denn machen? Dann kann sein Haus verkaufen. Das soll er gerne tun.
Das könnte er ja machen.
Ja. Genau so. Ja. Aber ansonsten, also dass da mal was leer steht für ein paar Monate, ist ja völlig in Ordnung. Da muss renoviert werden oder dann springt ein möglicher Mieterin ab und so weiter. Ist ja alles in Ordnung. Aber wir kennen doch alle in den Innenstädten diese Häuser, wo wir seit 10 Jahren dran vorbeigehen und denken, warum steht das eigentlich leer? Und da sagen wir, die müssten dann pro Quadratmeter 10 Euro zahlen. Was glauben Sie, wie schnell eine Erbengemeinschaft sich einigt, wenn sie jetzt 10 Euro pro Quadratmeter Strafe zahlen müssen? Das ist doch nicht richtig. Es stehen in Deutschland 2 Millionen Wohnungen leer. Einige wahrscheinlich in Gegenden, wo keiner wohnt, aber ganz viele auch da, wo sie gebraucht werden. Und Neubauen kostet immer auch ganz viel CO2. Deswegen ist das die alten Wohnungen, die da sind, nutzen, ist erstmal der beste Weg.
Weiteres Top-Thema bei Ihnen ist das Bürgergeld. Sie wollen eine sogenannte sanktionsfreie Mindestsicherung, ich glaube 1.400 Euro für jeden, der nicht arbeiten kann, aber auch für jeden, der nicht arbeiten will, denn das soll sanktionsfrei sein. Ist das nicht unfair gegenüber denen, die hart arbeiten und nicht mal auf 1.400 kommen im Moment?
Ja, die erste Sauerei ist ja, dass jemand hart arbeitet und nicht auf 1.400 Euro kommt. Das darf nicht wahr sein. Deswegen Mindestlohn muss sofort drauf auf 15 Euro. Da sind wir uns auch einig mit den Gewerkschaften, mit SPD und Grünen. Dann haben sie nämlich das Problem nicht, weil wenn sie dann hart arbeiten, dann haben sie deutlich mehr. Und die 1.400, das ist die Armutsgrenze. Die haben wir uns gar nicht ausgedacht. Das ist die Armutsgrenze in Deutschland. Und ich finde, niemand soll in Armut leben müssen. Und deswegen ist 1.400 Euro richtig.
Wenn Sie die Löhne dann quasi auf oder den Mindestlohn insoweit anheben, dass niemand mehr darunter liegen kann, dann sagen die Unternehmen, entweder können wir nicht bezahlen oder sie sagen, wo ist denn die Tarifautonomie? Und dann?
Ja, Mindestlohn und Tarifautonomie habe ich gerade letzte Woche eine ganz tolle Diskussion mit den Gewerkschaften gehabt. Die haben ja auch so ein bisschen unsere Tarifautonomie. Und dann sage ich immer, der Unterschied zu anderen Tarifen ist, da kann man zur Not streiken. So wie jetzt gerade Tarifauseinandersetzung öffentlicher Dienst. Wenn die Lohnerhöhung nicht kommt, dann können die Müllwerker und die Busfahrerin streiken. So. Die Mindestlöhner können nicht streiken, als Mindestlöhner. So, ne, sie haben da keine Einheit. Und da dieses Kampfmittel fehlt, braucht es sozusagen den gesetzlichen Eingriff, damit die überhaupt eine Chance haben. Das finde ich den Unterschied und das sehen, glaube ich, auch viele in der Gewerkschaft so.
In der Gewerkschaft bestimmt, aber in Unternehmensführungsetagen naja, wahrscheinlich nicht.
Natürlich nicht. Und natürlich will kein Unternehmer einen höheren Lohn zahlen. Aber ehrlich gesagt, als der Mindestlohn eingeführt wurde, wir haben als Linke das ja ab 2005, 2006 haben wir das gefordert, da waren ja Weltuntergangsszenarien. In Deutschland wird nichts mehr funktionieren, wenn da kommt, alle Friseure machen dicht, die können sich das nicht leisten. Und was ist passiert? Nichts ist passiert. Es ging den Menschen besser. Die hatten plötzlich mehr Geld in der Tasche und konnten wieder zum Friseur gehen. Also insofern, diese Panikmache, die darf man nie glauben. Es hat damals 2015, als der Mindestlohn endlich kam, war es total gut für viele Menschen.
Das heißt, Sie setzen aber ja auch nicht ausschließlich darauf, dass wenn die Menschen mehr verdienen, sie auch wieder mehr konsumieren und wir dadurch die Wirtschaft ankurbeln. Das auch, aber das ist ja nicht alleine Ihr Wirtschaftskonzept. Also deshalb die Frage, die Wirtschaft, jetzt haben wir wieder eine Rezession, wir sind wieder schlechter als im Vorjahr. Wie kriegen wir das wieder in Gang?
Da muss man investieren und das muss der Staat muss einfach Geld in die Hand nehmen. Warum liegt denn Deutschland gerade im europäischen Vergleich ziemlich weit hinten bei den Wirtschaftswerten? Ja. Weil die anderen Staaten keine Schuldenbremse haben. Die anderen Staaten nehmen jetzt natürlich Geld in die Hand, unterstützen Investitionen. Deswegen sagen wir auch, wir brauchen jetzt ein Investitionspaket, um VW, um die Stahlindustrie und um alle Industrien, die gerade hier vor sich hinkrepeln, mit ordentlichen Zuschüssen irgendwie wieder auf den Weg zu bringen.
Das heißt aber, nachfolgende Generationen, Sie sprechen ja im Moment auch relativ viele junge Leute an. Ist denen das bewusst, dass sie Schulden hinterlassen werden?
Ja, jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Hinterlassen Sie ein kaputtes Land oder ein florierendes Land, wo so viel Wirtschaftsleistung ist, dass Sie die Schulden auch wieder bezahlen können. Also da ist Generationsgerechtigkeit, geht immer in beide Richtungen.
Aktuelles Top-Thema Migration, wir haben es eingangs erwähnt. Wir erleben eine wilde Diskussion in Deutschland im Moment über den Umgang mit Asylsuchenden, die straffällig geworden sind, über die Zahl der Asylsuchenden insgesamt, über zu lange Verfahren. Einige Menschen sitzen ja Monate oder sogar auch teilweise Jahre fest, bevor die wissen, was mit ihnen passiert. Die Linke fährt das Thema im Wahlkampf, habe ich vorhin schon gesagt, nicht ganz so groß. Warum nicht? Also warum haben Sie das?
Weil das
Sie haben ja diesen Häuserwahlkampf gemacht, weil ich das kurz sagen darf. Sie sind ja von Haustür zu Haustür gegangen und da haben Sie mir im Vorgespräch, kann man ja erwähnen, vorhin auch gesagt, nee, Top-Thema war da wirklich Mieten. Ist das immer noch so?
Ja, also bis Dezember, wo wir es ausgewertet haben, war ganz weit oben Mieten. Als zweiter Punkt kamen dann die Preise im Supermarkt und dann kam ganz oft auch dieses, die da oben machen eh, was sie wollen. Also das ist so ein Grundgefühl. Und diese ganze Migrationsdebatte im letzten Jahr, das ist doch eine Ablenkung. Also wenn ein Friedrich Merz sagt, er kriegt keinen Zahnarzttermin mehr, weil der Migrant einen bekommen hat, dann kann man darüber lachen. Aber das ist natürlich eine Hetze, der versucht, eine Spaltung hier im Land durchzusetzen zwischen denen mit und ohne Migrationshintergrund. Das geht überhaupt nicht. Und warum macht er das? Weil er ablenkt davon, dass er jetzt ein Programm vorgelegt hat, wo es allen Menschen hier sehr viel schlechter gehen würde, also fast allen Menschen sehr viel schlechter gehen würde. Das heißt, man fährt einen totalen Angriff auf den Sozialstaat und macht dann die Migrantin dafür schuld. Das geht nicht.
Nichtsdestotrotz, dass die Migrationspolitik problematisch ist, da werden Sie mir wahrscheinlich nicht widersprechen, so wie sie im Moment funktioniert. Oder sehen Sie die Probleme gar nicht?
Das kann ja auch sein. Probleme, ich bin ja überall in Deutschland unterwegs und natürlich gibt es Kommunen, die haben da Probleme. Aber dann kann man sagen, okay, was genau sind die Ursachen? Das eine ist zum Beispiel, dass die Kommunen immer schlechter finanziell ausgestattet sind. Da ist viel kaputt gespart worden. Und wenn ein Verfahren mehrere Monate dauert, dann muss man eben die Behörden da besser ausstatten. Das kostet Geld. So, aber Geld ist ja genug da, wenn man es den Milliardären wieder wegnimmt. Das sind wir wieder bei der Vermögensteuer.
Ja. Genau.
So.
Okay.
Ja, Geld ist genug da, ist nur falsch verteilt.
Ja, ich verstehe. Ja. Okay, dann wird da ein Kreis draus. Ich verstehe es.
Aber Probleme gibt es natürlich, aber auf der anderen Seite, ich meine, im letzten Jahr gab es 250.000 Asylanträge. Ich glaube mal, die deutsche Industrie würde sich freuen, wenn es mehr wären, weil dieser Arbeitskräftemangel in Deutschland ist enorm gerade.
Ja. Hieße das, ich habe das jetzt rausgehört, auch, dass man diese irrsinnigen, zum Teil irrsinnigen Wartezeiten verkürzt, damit man diese Menschen schneller, auch denen vielleicht eine Antwort geben kann, was aus ihnen wird und welche Chancen sie überhaupt haben. Weil ich denke, in so einem Zustand der monatelangen Unsicherheit wird man verrückt, oder?
Ja, muss ja sagen, dass am Ende 80% der, die einen Asylantrag stellen, hier bleiben dürfen.
Ja.
Also nach Gerichtsverfahren und so weiter, wenn man alles zusammenrechnet. Das allererste wäre, dass die ab dem ersten Tag arbeiten dürfen. Ich finde das so ein absurdes System. Die dürfen nicht arbeiten, sie kriegen dann eine staatliche Unterstützung. Dann wird gesagt, die kriegen so viel Geld in den Mund gestopft. Dann sage ich, ja, dann lass die arbeiten. So. Also da werden ja auch Probleme selbst gemacht.
Was machen wir mit denen, die dann doch straffällig werden?
Ja, straffällig ist ein besonderes Thema. Das hört sich dann immer so einfach an, naja, wer straffällig wird, muss weg. Und dann sage ich, aber wir haben ja einen Rechtsstaat. Und der kennt keine Doppelbestrafung. Also wenn wir beide jetzt einen Banküberfall machen, gehen wir 3 Jahre in den Knast, dann ist die Strafe abgebüßt und dann wird gesagt, Sie haben eine zweite Chance. Und wenn wir jetzt aber einen Migrationshintergrund hätten, dann wird dann gesagt, so, ihr habt die Strafe abgebüßt und jetzt kriegt ihr noch eine zweite Bestrafung und müsst raus. Das ist nicht richtig. Doppelbestrafung gibt es eigentlich im deutschen Strafsystem nicht.
Okay, klarer Standpunkt. Ganz anderes Thema. Wie verhält sich Deutschland idealerweise im Ukraine-Krieg? Ich weiß, dass Sie da im Bundestag auch hitzigste Debatten zugeführt haben. Wie ist Ihre aktuelle Position dazu?
Also, ich bin gegen Waffenlieferung, aber muss gleich dazu sagen, mein Standpunkt ist einer, der kommt immer von den Menschen her gedacht, ich stehe da an der Seite der Menschen in der Ukraine und ich habe da keine Kreml-Perspektive, wie jetzt andere Parteien so. Und jetzt die Frage, wie kann ich die Menschen in der Ukraine am besten unterstützen? Und da sage ich, zwischen Militärhilfe und gar nichts tun, gibt es extrem viele Möglichkeiten. Selbst heute, auch obwohl viele Gelegenheiten jetzt schon verpasst wurden, auch heute gibt es noch die Möglichkeit mit Sanktionen gegen diese Schattentankerflotte, die durch die Ostsee fährt. Da könnte man eine Kriegskasse des Kremls so plündern, dass mehr Druck auf Verhandlungen entsteht.
Das heißt also, okay, an der Sanktionsschraube drehen würden Sie dann schon mit dem Ziel, Putin zu Verhandlungen zu zwingen. Aber kann man Russland ernsthaft so stark schwächen, dass der in so eine Position überhaupt kommt? Oder wird er da nicht hingehen und sich nötige Unterstützung, wie das ja jetzt auch passiert, unter anderem aus China holen?
China ist genau der Stichpunkt. Nee, Sie haben vollkommen recht. Nur mit Sanktionen kriege ich die nicht an einen Verhandlungstisch. Aber wenn China den Druck macht, ich sage mal so, wenn China und die EU gemeinsam einladen würden, muss Putin kommen. Und China hat von Anfang an gesagt, der Krieg ist völkerrechtswidrig. Wir unterstützen Russland nicht militärisch in diesem Krieg. Und China hat im letzten Jahr einen konkreten Vorschlag gemacht, auch an die EU, und sagt, lass uns gemeinsam einladen. Und das haben sie sogar gegen den Willen des Kremls gemacht. Also da gibt es ein Drängen von China, aber am Ende sagt China auch, am Ende ist das euer Krieg in Europa. Wenn ihr wollt, dass wir was tun, dann müsst ihr kommen.
Haben Sie das so klar gesagt, dass das völkerrechtswidrig ist?
Ja. Es gibt ein Statement aus dem Januar 2023 von China, aus der chinesischen Führung, wo sie 12 Punkte aufmachen, 12 Eckpunkte. Und da steht das ganz klar drin, ist völkerrechtswidrig.
Aber wie wollen Sie die überreden oder dazu bewegen, jetzt aktiver zu werden? Man macht Angebote, klar, aber da muss ja noch ein bisschen mehr kommen.
Genau, und das kostet. So, und was das kostet, weiß ich nicht. Da ist aber auch noch gar nicht drüber geredet worden. Also dass allein die Tatsache, dass Europa jetzt auf China zugeht und sagen würde, China, wir brauchen euch, bitte Xi Jinping, lade Putin ein. Das ist natürlich eine außenpolitische Aufwertung von China, wie es sie lange nicht gegeben hat. Das wollen die in China. So, und jetzt muss man sich überlegen, wollen wir uns das kosten lassen oder nicht? Oder ist uns sozusagen, also was ist es uns wert, dass der Krieg früher beendet wird?
Ich persönlich fände das toll, wenn alle Länder so miteinander umgehen könnten, dass man sich da auf so einen Konsens einigen kann. Das geht aber natürlich auch ein bisschen von der These aus, dass irgendwie, verzeihen Sie mir das, wenn ich das zu lapidar formuliere, dass alle Menschen gut sind. Dass zumindest in jedem Menschen irgendwie eine gute Chance steckt. Da glauben Sie schon dran, oder?
Ja, wobei ich würde es nicht für Staaten sagen. Ne? Also Staaten sind extrem interessengeleitet. Auch China ist extrem interessengeleitet. Dieser Krieg schadet China mehr, als dass er China nützt, weil es gibt keine Ölpipeline, sondern eine kleine Gaspipeline. Das heißt, billiges Öl kriegen sie jetzt gar nicht aus Russland, aber der Welthandel ist gefährdet und davon lebt China. Deswegen haben sie ein Interesse daran, das zu verändern. Auf der anderen Seite werden sie Russland niemals in den Rücken fallen. Das heißt, man muss da jetzt gucken, was will China sich das kosten lassen, hier reingezogen werden auf unserer Seite. Und dann muss man den Preis bezahlen oder eben auch nicht.
Das hieß ja, wenn Ihre Vision aufgeht, bräuchten wir im Grunde genommen auch Militärbündnisse nicht mehr. Ist das der Grund, warum die Linke nach wie vor den NATO-Austritt? Ich weiß nicht, ob Sie ihn noch fordern, aber zumindest empfehlen Sie ihn.
Nee, NATO-Austritt haben wir nie, sondern wir haben immer gesagt, man sollte die NATO insgesamt ersetzen. Ja. Aber durch was anderes, das, was man erstmal haben muss. Ja. Mein Problem mit der NATO ist ja ein ganz anderes. Das ist ja keine Wertegemeinschaft. Das sind ja nicht unsere Werte, sondern das sind ja Länder wie die Türkei, die führen auch gerade einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in Syrien. Ja. Das heißt, das ist eigentlich ein Machtbündnis, um die eigenen Interessen auch nötigerweise mit Militärgewalt durchzusetzen. Deswegen kritisiere ich die NATO. Aber ich bin nicht grundsätzlich gegen Militärbündnisse. Ich glaube nur, dass man auf Dauer Sicherheit nicht nur militärisch denken darf. Auch im Kalten Krieg gab es irgendwann den Moment, wo man erkannt hat, wir müssen auch kooperativ Sicherheit denken, um diese Aufrüstungsspirale irgendwann zu durchbrechen.
Jemand, der auch mit dem möglichen Ende der NATO, zumindest mit seinem Ende in der NATO, spekuliert, allerdings aus ganz anderen Gründen, ist Donald Trump, der neue US-Präsident. Wie gehen wir mit dem um? Das wird ja nicht leicht.
Nee, das wird ein richtiges Problem, weil Nationalisten sind immer eine Gefahr für die Welt. So. Ich will da jetzt keine Kriegsgefahr malen, aber ich meine, die ganzen großen Kriege der letzten 100, 200 Jahre sind immer aus dem Nationalismus heraus entstanden und er ist einer der größten Nationalisten, genau wie Putin auch. Deswegen muss man aufpassen. Und allein schon die Möglichkeit der Gewaltandrohung gegen Dänemark wegen Grönland, da hätte eigentlich Europa viel schärfer reagieren müssen. Wir müssen jetzt nicht in die Konfrontation mit den USA gehen, das wäre falsch. Aber ich glaube, man muss genauso stark dagegenhalten. Das ist ein reines Machtspiel, was er spielt, das muss man annehmen und genauso mit klarer Kante dagegenhalten. Deswegen glaube ich ja, dass wir auch Sicherheit immer mehr europäisch denken müssen. Also wir müssen hier in Europa zusammenhalten. Und das ist mir bei der Grönland-Frage schon viel zu wenig passiert.
Was empfinden Sie, wenn Trump die AfD hofiert? Also er hat ja AfD-Politiker zur Amtseinführung eingeladen, die natürlich nicht in Regierungsverantwortung sind. Elon Musk ist ganz dicke mit Alice Weidel jetzt. Was passiert da gerade? Beziehungsweise wie fühlt sich das für Sie an, quasi am anderen Ende des politischen Spektrums, wenn man sowas mitbekommt?
Naja, Milliardäre sind schon immer eine Gefahr für die Demokratie. So. Und Elon Musk ist da ja nur so an der Oberfläche. Also dass er jetzt, der kauft einfach für 42 Milliarden Twitter, hat damit eine extreme Reichweite und bestimmt Meinungen und greift in Wahlkämpfe ein, hilft Rechten zur Macht. Donald Trump genauso. Das ist nicht richtig, wenn Milliardäre die Demokratie unterhöhlen. Das ist ein weiteres gutes Argument dafür, dass es keine Milliardäre geben sollte.
Jetzt einen weiten Bogen gespannt.
Aber ja, okay. Aber ja, das ist Respekt. Für mich ganz wichtig. Elon Musk ist das Beispiel dafür, welche Gefahr von diesem Reichtum ausgeht.
Ja. Schule, ganz, ganz wichtiges Thema, geht in den letzten Wochen so ein bisschen unter in Deutschland aufgrund dieses Wahlkampfes, aber bis dahin war es eigentlich immer ein wahnsinnig wichtiges Thema und es betrifft auch jeden. Und da haben wir auch eine Menge Fragen zu bekommen. Eine dazu bezog sich, oder mehrere, deshalb fasse ich das zusammen, auf Ihre Vorstellung von der Schule für alle. Mhm. Also Sie möchten, dass dort jeder Abschluss gemacht werden kann, weil das sozial gerechter ist, sagt die Linke. Dem kann ich im Rahmen Ihres Wahlprogramms absolut folgen, aber das hieße doch auch, dass jetzt mal ich mal extra etwas übertrieben, dass der Sohn des Rechtsanwalts, der natürlich ein Einser-Abitur anstrebt, da zusammensitzt, zumindest eine Zeit lang, mit dem Sohn des inhaftierten Türstehers, für den Hauptschulabschluss das höchste der Gefühle wäre. Geht das gut, wenn die beiden dann da zusammen lernen?
Ja, da haben Sie bei mir genau den richtigen.
Sehen Sie,
also
meine Kinder waren vorbereitet auf dieses Gespräch.
Meine Kinder waren auf der Gesamtschule. Und als meine Älteste Abi gemacht hat, sagte die Direktorin, 74% unserer Abiturienten heute hatten keine Gymnasialempfehlung, aber sie haben das Abitur geschafft. Und zwar ist es ein hamburgweites Abitur. Ne?
Okay.
Also das ist so, das war jetzt nicht so, dass sie da irgendwie durchgeschubst haben, sondern die haben das Abitur geschafft. Das zeigt auch, wie absurd die Vorstellung ist, dass man im Alter von 10 Jahren die Kinder sortiert nach, du kannst mal studieren und du kannst nicht studieren. Also einer meiner Söhne hatte keine Gymnasialempfehlung. Der hat ein 1er-Abi am Ende. Der hat Mathe und Physik 15 Punkte. Ich meine, wie schafft man sowas so?
Ja,
und
das ist ja fast schon peinlich.
Ja, also 15 genau, deswegen Punkte. So. Ja, deswegen, ja, weil nicht 1-0
Abi, Gott
sei Dank.
15 Punkte ist 1+.
Ja, ist 1+. So. Und, ja. Aber der hatte nach der 4. Klasse hat er nicht mal eine Gymnasialempfehlung. Was bedeutet das denn?
Das würde bedeuten, dass diejenigen, die von der Empfehlung her vielleicht schlechter starten, nach oben gezogen werden. Aber die vielleicht schon weiter oben sind vom Bildungsniveau her, sacken die dann nicht ab? Also das, die alte Frage, zieht man die Schwächeren mit nach oben oder werden die Stärkeren mit nach unten gezogen?
Das kommt darauf an, wie gut die Schule ist.
Okay.
Also wenn die Lehrerin das können, dann hat man, glaube ich, oft den Effekt, dass man alle mit zusammen nach oben zieht. Also ich erinnere mich an meine Schulzeit. Ich habe zum Beispiel wahnsinnig davon profitiert, dass ich ganz viel Nachhilfe gegeben habe. So. Mhm. Also als, was weiß ich nicht, 9-Klässler, dann 7-Klässlern und so weiter. Da hat man alles ja selbst nochmal aufgearbeitet. Und wenn man in der Klasse dafür sorgt, dass man sich gegenseitig hilft, dann nützt das denen, die das eh schon alles können, ganz besonders. Und die anderen, denen wird auch geholfen. Also ich glaube, im guten Modell, und so habe ich das an der Schule meiner Kinder immer mitbekommen, kann das sehr gut sein. Wenn sie da schlechte Lehrer haben, die das alles nach unten ziehen lassen, dann ist das so.
Dann bräuchte man für die aber noch Qualifikationen.
Yes, unbedingt.
Das ja,
ich glaube, das brauchst du für einige Lehrerinnen und ich bin keiner, der immer auf die Lehrer und Lehrerinnen basht.
Lassen Sie mich raten, das Geld, was wir dafür brauchen, kommt von den Milliardären.
Ja, 108 Milliarden im Jahr. Haben wir ausgerechnet.
Okay. Was tun die Linken für die Verkehrswende? E-Autos, ganz klassisches Thema, wahnsinnig teuer nach wie vor. Es gibt kaum Kleinwagen in diesem Segment. Aus China allerdings schon, aber europäisch eher nicht. Damit ist das ja absolut Ihr Thema. E-Autos, E-Mobilität im Moment viel zu teuer. Auch der Strom an öffentlichen Ladesäulen, extreme Preisunterschiede, teilweise auch viel zu teuer. Was machen wir damit?
Ja, ich gehe davon aus, dass wir künftig tatsächlich die Mobilität nochmal anders denken, dass wir sehr, sehr viel stärker noch auf öffentlichen Nahverkehr, auf Busse, auf Bahn und so weiter setzen sollen. Ich muss ja jetzt jobbedingt irgendwie ständig mit der Bahn fahren. Das ist schon eine mittlere Katastrophe.
So. Es ist gut, also, dass Sie das sagen. Ja, denn das ist es tatsächlich.
Ja. Und dass man da viel mehr Geld rein investiert. Das heißt, wir würden das ein bisschen größer denken. Und bei E-Mobilität, ja, das hat die deutsche Autoindustrie verschlafen. Ich muss immer wieder dran denken, vor 10 Jahren hat unser damaliger Parteivorsitzender irgendwie, ich glaube, ein ganzes Buch drüber geschrieben, dass die deutsche Autoindustrie alles verpennt. Wenn sie jetzt nicht den Flottenwechsel machen hin auf kleine E-Autos, verschlafen sie die Entwicklung. Und heute jammern alle, VW geht so schlecht und das billige kleine E-Auto kommt aus China. Hey, hätte man vor 10 Jahren wissen können.
Was allerdings auch subventioniert wird, ne? Das E-Auto aus China.
Aber hier ja auch. Ich bin ja völlig dafür, dass wir so eine Klimatransformation auch subventionieren. Ich bin aber, da unterscheide ich mich auch von Habeck und von Scholz, dass ich sage, diese Subventionen müssen immer an Bedingungen geknüpft werden. Also an Klimarelevanz oder auch an Beschäftigungsbedingungen. Weil einfach nur mit der Gießkanne allen Geld hinterher zu werfen, dann subventioniert man ja auch das Falsche.
Sie haben früher mal gesagt, im öffentlichen Nahverkehr bräuchte es den kostenlosen Nahverkehr. Jetzt steht im Wahlprogramm sozialverträglicher Tarif. Das ist schon eine kleine Aufweichung. Kostenlos, eine klare Ansage, darf gar nichts kosten. Jetzt sagen Sie sozialverträglich. Warum haben Sie das ein bisschen aufgeweicht?
Wir sind ein bisschen realistisch. Das steht bei uns auch im Wahlprogramm. Irgendwann soll er kostenlos sein.
Ach so,
wir müssen die Schritte gehen. Zum Beispiel sagen wir jetzt beim 9-Euro-Ticket, das muss wieder 9 Euro kosten. Das kostet auch ein paar Milliarden, aber es muss wieder 9 Euro kosten, weil damals, als es das gab, da haben wir, ich weiß nicht, wie viele Millionen Autofahrten wurden damit eingespart, weil die Leute gesagt haben, super, das ist jetzt deutlich billiger, funktioniert, mache ich.
Jetzt haben wir über E-Autos gesprochen, damit schon den Klimaschutz quasi mit angesprochen, aber da passiert ja sicherlich noch mehr. Mhm. Was genau? Was sind Ihre größten Projekte?
Ja, beim Klimaschutz ist das Wichtigste, dass man das jetzt mal sozial denkt. Also wenn ich mich zurückerinnere, die letzte Bundestagswahl war eigentlich eine Klimawahl. Große Mehrheiten in Deutschland waren für Klimamaßnahmen. 3 Jahre später ist das Wort Klima so ein richtiges Erdbeer und bloß nicht anfassen und niemand redet mehr über Klima. Und woran liegt es, dass in den letzten 3 Jahren die Ampel alle ihre Klimamaßnahmen nicht sozial gedacht haben? Und natürlich sind da Menschen, die Kohle nicht haben, um sich selbst eine Wärmepumpe zu leisten, sind da sauer. Deswegen sagen wir, es wäre so einfach, wenn man das sozial gedacht hätte, dass die niedrigen Einkommen, die kriegen die Zusatzkosten für die Wärmepumpe zu 100% erstattet. Warum macht es ist so einfach? Da, auch das wäre kostenneutral, wenn man das sozusagen staffeln würde. Und ich glaube, das ist die große Aufgabe der nächsten Jahre, dass wir alle Klimamaßnahmen immer sozial denken. Dann haben wir auch die Unterstützung aus der Bevölkerung. Und es wäre kostenneutral, weil den ganz Reichen muss man nicht auch noch eine 70-prozentige Subvention hinterher schmeißen.
Welcher Strommix schwebt Ihnen vor?
Windkraft 100% erneuerbar. Sind wir noch nicht, aber die Entwicklung geht ja viel schneller, als wir alle jemals gedacht haben.
Über ein Thema müssen wir dringend sprechen, weil es auch tatsächlich jeden betrifft und es bei Ihnen großes ist, nämlich die Gesundheitspolitik. Sie möchten die Bürgerversicherung für alle, da sollen alle einzahlen, auch Beamte, auch Politiker. Sie wollen aber die private Krankenversicherung abschaffen, die soll es dann gar nicht mehr geben. Jetzt warnt die Bundesärztekammer davor und sagt, das lässt sich aber so nicht bezahlen, weil, wenn wir alle in der gesetzlichen versichert sind, dann sind ja Familienangehörige mitversichert, kostenlos. Das heißt, hier geht ja eine potenzielle Einnahmequelle verloren. Wenn die sich vorher alle privat versichert haben, haben wir eine Menge Geld, was jetzt fehlt. Wie kriegen wir das finanziert?
Völlig richtig, aber da vergessen Sie zwei Punkte. Das erste ist, in der privaten verdienen die Ärzte ja mehr. Die rechnen ja für die gleiche Leistung mehr Geld ab. Das heißt, das kostet mehr, das sparen wir schon mal ein. Weil das ist der erste Schritt, den wir sagen, diese Zweiklassenmedizin muss weg. Die Ärztinnen und Ärzte kriegen das gleiche Geld, egal wen sie behandeln, egal wie reich die sind. Und das zweite ist, ja, man verliert da bestimmte Einnahmequellen, aber man gewinnt ganz viel, indem man alle mit einbezieht. Wir haben es mal durchgerechnet. Im Moment haben wir einen Krankenkassenbeitrag von 17,2%. Genau. Bei uns würde er bei 13,3 liegen. Das ist richtig viel Schotter, was ich da sparen würde.
Und die Medizin ließe sich damit finanzieren, also teure Behandlungen, das glauben Sie,
würde, das ist jetzt kostenlos, also 17,2 auf 13,3 ist bei der gleichen Leistung. Okay. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir wollen jetzt sogar noch mehr Leistung dann, dann landen wir nicht bei 13,3, sondern bei 14, aber in der Spanien wäre es auf jeden Fall.
Ich habe vor Jahren mal einen Orthopäden kennengelernt, da hatte ich was am Knie, natürlich vom Sport, ne? Ja sonst. ernsthaft, der hat dann irgendwann umgestellt, der hat nur noch eine Privatklinik aus seiner Praxis gemacht und hat mir gesagt, ich brauche die Privatpatienten, denn mit dem, was die gesetzlichen Kassen mir zahlen, was ich überhaupt abrechnen darf, kann ich nicht mal die Röntgengeräte finanzieren. Der ist natürlich ein Orthopäde, der mehrere Röntgengeräte in der Praxis hat, vielleicht nicht der klassische Fall eines niedergelassenen Arztes, das ist ja ein Facharzt, aber mir schien das durchaus nachvollziehbar, oder hat er gelogen?
Gelogen hat er mit Sicherheit nicht.
Ich kenne den nicht gut, also Sie können jetzt.
Ist vielleicht auch jemand auf hohem Niveau. Also die Zahlen sind da relativ gut. Das ist aber tatsächlich so. Die Ärztin, die in, ich sag mal, Gebieten sind, wo es kaum Privatpatienten gibt und die auch nicht diese Extraleistung, dieses Igeln machen, wo sie dann nochmal privat den Menschen Geld aus der Tasche ziehen. Ja. Die verdienen nicht fett. Also die haben gutes Einkommen, würde ich mal sagen. Aber ich finde es ja auch in Ordnung, wenn jemand ein Einkommen wie ein Lehrer hat oder eine Lehrerin, so, also auf dem Niveau. Die gucken natürlich auf andere Ärztinnen und Ärzte, die dann 150.000 im Jahr nach Hause bringen und sagen, nee, jetzt brauche ich aber mehr Privatpatienten. Also ich glaube, muss man bestimmt auch was verändern, weil in der gesetzlichen Krankenkasse, da hat man wirklich minimal Zeit für Beratung. Und wenn ich nicht nur 5 Minuten Medizin mache, sondern mir auch Zeit nehme, dann kommt das irgendwann an eine Grenze. Das sehe ich für vollkommen ein.
Wir haben zum Abschluss eine Schnellfragerunde vorbereitet. Jetzt verlasse ich mich darauf, dass Sie das wirklich auch schnell beantworten. Also sagen wir mal, Sie haben pro Antwort 3 Sekunden. Nee, das ist zu Quatsch, das ist Quatsch. Sie haben, sagen wir mal, pro Antwort 20 Sekunden, wenn das geht. Ja? Ich fange Sätze an und Sie beenden die. Und wenn es zu lange dauert, wirke ich das ab. Deshalb, Sie müssen auf den Punkt kommen. Deutschland braucht Migration, weil?
Es uns bereichert und wir auch einen Arbeitskräftemangel haben.
Perfekt. Strom und Heizung werden für uns alle bezahlbar bleiben, weil?
Wir für die Armhaushalte einen Sockeltarif mit einem ganz niedrigen Strompreis haben und alles darüber wird sehr viel teurer.
Damit unsere Kinder auch morgen noch in einem gesunden Wald spazieren gehen können.
Müssen wir unsere Mobilität auch umstellen, nicht nur auf E-Autos, sondern auch auf Bus und Bahn.
Damit Wohnungen in Zukunft bezahlbar bleiben.
Brauchen wir einen Mietendeckel, in dem es für jede Wohnung eine maximale Miete gibt, können wir uns alle darauf einstellen, höher wird es nicht.
Sie sind übrigens der Erste, der das bisher geschafft hat, das in dieser Prägnanz und Kürze zu beantworten. Das soll motivieren, dass wir es weiter so durchziehen. Damit alle Kinder in Deutschland gleichermaßen gut lernen können.
Brauchen wir ein einheitliches Schulsystem über ganz Deutschland mit gleichen Qualitätsstandards und eine Gemeinschaftsschule.
Damit wir in Zukunft zuverlässig von A nach B kommen.
Brauchen wir eine Bahn, die besser funktioniert. Die kostet ein bisschen mehr Geld. Das muss der Staat in die Hand nehmen.
Damit es auch morgen noch Jobs gibt, von denen man leben kann.
Brauchen wir gerade in der Krise Hilfen für Subventionen, aber die müssen immer gekoppelt sein an ökologische und Beschäftigungskriterien.
Die Kriminalität auf unseren Straßen wird sinken, weil?
Sie in den letzten 20 Jahren schon gesunken ist, das geht weiter.
Ist sie das?
Das ist sie tatsächlich, ja.
Da kenne ich andere Zahlen, oder?
Nee, das ist das subjektive Gefühl. Ist, ja. Kriminalität wird immer schlimmer, aber Gewalttaten in Deutschland sind seit 20 Jahren kontinuierlich am Sinken.
Okay. Damit wir in Deutschland sicher leben können und keinen Krieg erleben müssen,
sollten wir viel stärker auf Abrüstung gehen und irgendwann auch versuchen, wieder den Kreml mit einzubinden.
Dass der Krieg in der Ukraine bald endet,
ist mein größter Wunsch.
Damit ich nachts gut schlafen kann,
bräuchte ich ein bisschen weniger Stress im Moment.
Sie haben mein tiefstes Mitleid. Vielen, vielen Dank. Jan van Aken, der Chef der Linken, war bei uns. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für den 23. Februar. Ich sage das, das sage ich fairerweise, natürlich allen unseren Gästen wünsche ich das, ist ja klar. Aber hat mich sehr gefreut, war sehr schön, Sie hier gehabt zu haben. Vielen Dank.
Ich bedanke mich.